Ich kann mich noch total gut an den Tag erinnern. Es war im Jahr 2014. Während meiner Zeit in den Staaten, ich habe in den Staaten gelebt, bevor ich hierher gezogen bin und habe da an meiner Doktorarbeit gearbeitet. Und ich war auf einem so einem Wochenende für Frauen, das von meiner eigenen Gemeinde ausgerichtet wurde. Und ich wollte mir an diesem Wochenende ganz bewusst Zeit nehmen für die Frage, wo soll es denn jetzt hingehen, wenn ich mit meiner Doktorarbeit fertig bin? Wohin wird Gott mich berufen? Und ich hatte mich in den Wochen und Monaten vorher schon ganz intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt und mich auch auf dem Missionsfeld umgeschaut. Nach Missionsgesellschaften, nach Ausbildungsstätten und Ländern geschaut, die vielleicht passen wären, die zu meinem Profil auch passen. Aber ich merkte, ich war innerlich so ein bisschen zwiegespalten. Aus Angst, ganz ehrlich, aus Angst vor Einsamkeit. Als Single auf das Missionsfeld zu gehen, ist nicht immer leicht. Und ich wollte trotzdem irgendwie offen bleiben. Ich wollte diese Frage mitnehmen und offen sein für Gottes Reden, für Gottes Führen, für sein Versorgen. Und so saß ich an diesem Tag an einem Steg, an einem ganz wunderschönen See und fing an, ein Gebet in mein geistliches Tagebuch zu schreiben. Und ich fing mein Gebet so an: Gott. Gott. Das war meine Anrede. Und ich merkte sofort, wie ich stockte. Weil so nenne ich Gott nie in meinen Gebeten, nie. Das hat sich für mich in dem Moment total distanziert und unpersönlich angefühlt. Und ich hörte dann direkt so ein bisschen auf mit der eigentlichen Frage und schrieb dann folgende Worte in mein Tagebuch. Wie sehe ich Gott eigentlich in diesem Prozess? Als jemand, der mich zwingt, zu tun, was er will? Als jemand, der kein Interesse an meinen Bedürfnissen hat? Als jemand, der mich genau zu dem Gegenteil beruft, was ich mir wünsche? Dieses kurze Wort Gott, nur eine Anrede, es war nur eine Anrede, hat so viel von meinem Herzen in dem Moment aufgedeckt, so viel von meinem Bild von Gott gezeigt, von meiner Haltung zu Gott, von meiner Erwartung an Gott. Und wie viel Misstrauen auch irgendwie in meinem Herzen wohnte. Und ich müsste mir ganz ernüchternd eingestehen, wie verzerrt mein Gottesbild in diesem Moment war. Wie unbiblisch mein Gottesbild in diesem Moment wirklich war. Und ich habe heute Morgen leider ganz schlechte Nachrichten für euch. Wir alle, ausnahmslos alle, wir haben ein verzerrtes Bild von Gott. Oder zumindest ein viel, viel, viel zu kleines Bild von Gott. Und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, dass wir uns regelmäßig mit unserem eigenen Bild von Gott beschäftigen. Dieses Gottesbild reflektieren und gemeinsam immer wieder korrigieren und erweitern zu lassen. Und wir wollen uns heute Morgen mit dieser Frage beschäftigen. Und ich habe uns drei Unterfragen mitgebracht, die uns bei dieser Auseinandersetzung helfen sollen. Die erste Frage lautet, wer ist eigentlich der Gott, den du anbetest? Wen betest du an? Das zweite ist, warum ist das so wichtig, dass wir ein biblisches Gottesbild haben? Und das dritte, dann ganz praktische, was können wir denn tun, wenn wir merken, dass unser Gottesbild verzerrt ist? Wie können wir daran arbeiten? Ist die PowerPoint da? Ja? Cool. Die erste Frage. Mega. Ich danke euch. Genau, die erste Frage lautet, wer ist eigentlich der Gott, den du anbetest? Wer ist der Gott, den du anbetest? Und wenn ihr jetzt ganz persönlich auf diese Frage antworten solltet, ja, die Esther hat die Frage im Grunde heute Morgen auch gestellt, was ist euer Gottesbild? Dann würdet ihr wahrscheinlich alles aufzählen, was euch über Gott einfällt. Das, was wir wissen und bekennen. Ja, vielleicht sogar das Glaubensbekenntnis aufsagen, Dinge, die ihr in der Bibel gelesen habt, Dinge, die ihr in Predigten gehört habt oder auf irgendwelchen anderen Kanälen gelernt habt. Ja, und Dinge, die sich in unseren Glaubensbekenntnissen finden und auf die wir uns irgendwie alle geeinigt haben, dass das so ist. Und damit haben wir jetzt aber folgendes Problem mit dieser Antwort. Und vielleicht ist das euch selber auch schon mal aufgefallen oder ihr spürt das so ein bisschen. Das, was wir intellektuell von Gott wissen und vielleicht sogar als absolut wahr erkennt und bezeugen würdet, das ist nicht immer das, was wir tief in unserem Inneren über Gott glauben. Es gibt so eine Kluft zwischen dem, was wir intellektuell wissen und dem, was unser Herz wirklich glaubt. Könnt ihr diese Erfahrung nachempfinden? Und mit meinem Herzen meine ich jetzt unsere geistige Schaltzentrale. Ja, also der Sitz unserer Gedanken, unserer Gefühle, unseres Willens. Also nicht einfach nur unser emotionaler Sitz. Aus intellektueller Sicht weiß ich genau, dass die Gedanken, die ich damals bei diesem Gebet hatte, ja, um meine Berufung, dass die absolut unbiblisch waren. Dass Gott so nicht ist. So ist er nicht. Gott ist kein manipulativer Herrscher, der mich zu irgendwas zwingt. Ich weiß, dass er mich liebt. Aber mein Herz wusste das in dem Moment nicht. Und das kam in dieser Gebetszeit ganz deutlich raus. In der Theologie unterscheiden wir deswegen zwischen dem Gotteskonzept und dem Gottesbild. Das ist so das Komplexeste, was wir heute haben, keine Sorge. Das Gotteskonzept ist das, was wir intellektuell und bewusst über Gott wissen. Ja, das, was ihr so aufsagen könnt, ja, was in der Bibel steht, wo ihr wisst, dass es wahr. Das Gottesbild hingegen, das ist erfahrungsbasiert. Das ist unser erfahrungsbasiertes, oft unbewusstes Verständnis von Gott. Und es ist das, was wir wirklich glauben, wenn es darum geht, aus diesem Glauben heraus zu handeln. Dann, wenn wir Angst haben, wenn wir beten, wenn wir scheitern, wenn wir Vertrauensschritte gehen. Und es ist erfahrungsbasiert, weil man das nicht so richtig gelehrt bekommt. Sondern wir haben das, weil wir tatsächliche Erfahrungen mit Gott und vor Gott gemacht haben. Und ganz wichtig, Erfahrungen auch mit anderen Menschen. Auch unsere Erfahrungen mit anderen Menschen prägen unser Gottesbild. Unsere Beziehungen prägen unser Gottesbild. Unsere Erfahrungen in der Welt prägen unser Gottesbild. Das heißt, ihr könnt alles Richtige über Gott sagen und denken, also ein biblisches Gotteskonzept haben, aber ein absolut verzerrtes Gottesbild. Und das Problem ist, unser Gottesbild hat einen viel größeren Einfluss auf unsere Gottesbeziehung als unser Gotteskonzept. Und ich will an dieser Stelle einfach mal ein paar weit verbreitete Gottesbilder nennen. Die Esther hat heute Morgen ja schon ganz schön angefangen, damit ihr so eine Vorstellung habt, was ich damit meine. Und es gibt natürlich ganz viele andere Varianten, aber das sind jetzt so mal, die mir so eingefallen sind. Das erste, der anspruchsvolle oder ablehnende Gott. Hier glauben wir an einen Gott, der absurde Erwartungen an uns hat, an uns stellt und irgendwie nie zufriedenzustellen ist. Egal wie viel ihr leistet, wie sehr ihr euch opfert. Gott wird euch ablehnen. Für den wird es nie genug sein. Wir sehen dieses Gottesbild zum Beispiel in Micha 6. Hier klagen die Israeliten Gott ein bisschen patzig an und fragen, also ein bisschen paraphrasiert, was erwartet Gott denn hier eigentlich noch von uns? Soll ich ihm jetzt 1000 Schafe opfern? Soll ich ihm gar meine Kinder opfern? Ja, Gott, dem ist doch nie genug. Das ist nie genug. Egal was wir machen, das ist nie genug. Das ist der anspruchsvolle Gott. Dann haben wir den gesetzlichen, den strafenden Gott. Hier glauben wir an einen Gott, der wütend, launisch und reizbar ist. Wer sich nicht akribisch an seine Gebote hält, der muss mit der Strafe Gottes rechnen. Zu Recht. Um sicher zu gehen, stecken wir deswegen die Grenze etwas enger. Wir sehen dieses Gottesbild zum Beispiel ganz klassisch in den Pharisäern im Neuen Testament, deren Glaube am Ende ja total veräußerlicht war, weil es nur noch um das richtige Verhalten ging. Dann haben wir den gleichgültigen, den unzuverlässigen Gott. Hier glauben wir an einen Gott, dem wir eigentlich gleichgültig sind, der ganz distanziert ist und auf den man sich auch gar nicht verlassen kann, wo wir am Ende safer sind, wenn wir uns um uns selbst kümmern, anstatt seine Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir sehen dieses Gottesbild bei den Israeliten in der Wüste, die immer wieder an Gottes Versorgung und Wohlwollen gezweifelt haben und selber die Kontrolle und Sicherheit haben wollten, und dann sich gleich bei der ersten Gelegenheit sich selbst was gegossen haben, ein goldes Kalb, um sich selbst zu kümmern. Dann haben wir den Glücklichmacher-Gott. Hier glauben wir an einen Gott, der alle unsere Wünsche erfüllt und zu erfüllen hat, der im Grunde unser Diener ist, den wir für unsere eigenen Zwecke benutzen können, der einfach will, dass wir glücklich sind und der keine Ansprüche an uns stellt. Er liebt uns, ganz egal, wie wir leben. Ein Gott, der sich vor allem an unseren Emotionen zeigt. Wir sehen dieses Gottesbild zum Beispiel bei den Israeliten zur Zeit von Hesekiel. Da wollten die Menschen offenbar einen Gott, der ihre Pläne bestätigt, ihre Wünsche erfüllt, aber ihre Herzen nicht verändert. Und das letzte ist so ein Mischmasch, so ein Baukastengott. Hier glauben wir an einen Gott, den wir uns nach unserem eigenen Bild, unseren eigenen Vorstellungen, unseren eigenen Wünschen zusammenbauen können. So ein Gott zum Selbermachen eben. Und das kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Und ich glaube, das sieht in jeder Kultur und zu jeder Zeit auch anders aus. Wir nehmen das, was uns gefällt, und schmeißen das raus, was uns nicht gefällt. Ja, das ist relativ weit verbreitet. Und in der Geschichte Israels sehen wir das in ihrer Tendenz, ständig die Glaubenspraktiken der Nachbarn zu übernehmen. Das ist ja ein ganz wiederkehrendes Thema im Alten Testament. Keiner von euch würde das eigene Gottesbild mit Worten so beschreiben, weil das unterbewusst ist. Wir merken das, wenn wir unser Handeln beobachten, ja, wie wir auf Gott reagieren. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie kann ich herausfinden, was ist denn jetzt hier mein Gottesbild? Welchen Gott bete ich denn an? Wie denke ich denn richtig über Gott? Und ich habe euch mal zwei Wege mitgebracht, die mir in den letzten Jahren geholfen haben, mein Gottesbild immer mal wieder zu reflektieren. Die erste Möglichkeit, Die erste Möglichkeit, Esther hat heute Morgen sehr schön eingeleitet, ist eine Reflexion, tatsächlich mal hinzugehen über Gottes Namen und Eigenschaften. Und wenn ich das mache, dann nehme ich mir immer eine ganz, ganz umfangreiche Liste mit allen möglichen Bezeichnungen über Gott, Eigenschaften von Gott, also Begriffe wie Befreier, aber allmächtig, Weg. Und dann nehme ich mir zuerst mal zwei oder drei von diesen Bezeichnungen raus, die mir sofort positiv ins Auge sprechen. Das wären so die ersten Sachen, die ich wählen würde, wenn ich über Gott spreche. Und dann frage ich mich, sag mal, warum sprechen mich genau diese Eigenschaften eigentlich so an? Was lösen diese Eigenschaften für Gedanken und Emotionen aus? Wo habe ich Gott vielleicht auch schon so erlebt? Das ist die einfache Übung. Ja, der zweite Teil dieser Übung, jetzt hinzugehen und zu sagen, jetzt nehme ich mir mal zwei Bezeichnungen von dieser Liste raus, mit denen ich erstmal gar nichts anfangen kann. Oder vielleicht sogar noch besser, wo ich sogar vielleicht so eine innere Zurückhaltung spüre und Ablehnung habe. Und dann auch überlege ich auch hier, also warum empfinde ich denn eigentlich so? Was genau stört mich an diesem Begriff oder warum habe ich keinen Zugang zu diesem Begriff? Und in einem anschließenden Schritt reflektiere ich darüber, wo mein Gottesbild vielleicht einseitig ist, zu klein ist. Wo ich mir einen Gott nach meinen eigenen Bedürfnissen oder kulturellen Prägungen forme, mehr als nach biblischer Wahrheit. Und ich lade euch mal ein, ihr dürft diese Übung gerne mal machen. Ich habe die hinter diesem QR-Code versteckt. Da ist eine Liste mit ganz, ganz vielen Gottesnamen und Bezeichnungen. Da werdet ihr auch durchgeführt. Die Fragen stehen da auch nochmal auf diesem Blatt hinter der Datei. Das war jetzt ein bisschen zu groß, das hier abzudrucken. Deswegen habe ich das jetzt so gewählt. Aber ich nehme mir diese Liste auch manchmal einfach vor und gehe die Namen einzeln durch. Ja, also über wirklich Wochen und Monate immer einen Begriff zu schauen, wo kommt Gott in meinem Leben so vor? Wo erlebe ich den so? Das ist eine Möglichkeit, die finde ich total klasse. Ein bisschen kürzer und auch etwas, was man ganz wunderbar vielleicht mal in der Kleingruppe zusammen machen kann, ist ein ganz kurzer Fragenkatalog. Und mein Klicker funktioniert leider nicht mehr. Ah, okay. Wunderbar, danke. Den man vielleicht einfach persönlich machen kann oder eben auch mit anderen Personen zusammen auswerten kann. Das sind einfach ein paar Fragen, die wir uns stellen können. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an Gott denkst? Das, was du als erstes von Gott denkst, ist das Wichtigste an dir. Was ist die erste Emotion, die du spürst, wenn du an Gott denkst? Wie erlebe ich Gott in meinem Alltag, beziehungsweise erlebe ich ihn überhaupt? Spielt Gott überhaupt eine Rolle in meinem ganz normalen Leben? Was erwartet Gott von mir? Was erwarte ich von Gott? Wer und wie ist Gott für mich, wenn ich sündige? Bin ich jemals genug für Gott? Wer und wie ist Gott für mich, wenn das Leben schwierig ist? Wende ich mich dann an ihn? Vertraue ich dann seiner Liebe und Macht? Und wer und wie ist Gott für mich, wenn ich eine Entscheidung treffen muss? Also welchen Einfluss hat dieser Gott auf mein Leben? Und ich lade euch mal wirklich ein, nehmt euch heute oder in den nächsten Wochen im Sommer, was auch immer, einfach mal Zeit für diese Frage. Wer ist eigentlich dieser Gott, den du anbetest? Das ist die erste Frage, die wir uns heute gestellt haben. Ja, also wer ist der Gott, den du anbetest? Die zweite Frage, die wir uns stellen wollen, lautet, warum ist ein biblisches Gottesbild eigentlich so wichtig? Also warum hacke ich heute Morgen so darauf rum? Welchen Einfluss hat mein Bild von Gott denn eigentlich auf mein Leben? Wir können doch auch mit einem verzerrten Bild ganz gut durch die Gegend gehen. Mein Kollege Steffen, ihr kennt ihn ja alle, Steffen Schulte sagt immer, wir tun uns und anderen viel Leid an, wenn wir falsch von Gott denken. Und ich glaube, das ist so. Wir tun uns und anderen viel Leid an, wenn wir falsch von Gott denken. Und ich will euch ganz kurz mal zeigen, welchen Einfluss unser Bild von Gott auf unser Leben hat. Zunächst, und das ist natürlich das Wichtigste, beeinflusst dein Gottesbild, also die Art und Weise, wie du von Gott denkst, deine Haltung vor Gott und dein Leben mit Gott. Ein verzerrtes Gottesbild führt automatisch zu verzerrter Anbetung. Ein verzerrtes Gottesbild führt zu verzerrter Anbetung. Nehmen wir zum Beispiel die biblische Idee, dass Gott ein Vater ist. Und ich wähle das ganz bewusst hier, weil das Vaterbild Gottes so ein ganz typisches Beispiel dafür ist, wie unsere menschlichen Beziehungen, unsere menschlichen Erfahrungen, vor allem zu unserem eigenen Vater, hier einen ganz, ganz großen Einfluss auf unser Gottesbild haben und demnach natürlich auch auf unsere Gottesbeziehung. Wie füllst du dieses Bild von Gott als Vater? Welche Art von Vater ist Gott für dich? Und ich meine jetzt nicht das Kognitive, sondern ich meine dein Herz. Wie füllt dein Herz das, diese Frage? Und je nachdem, wie du diese Frage beantwortest, wirst du diesem Gott unterschiedlich begegnen. Also ganz natürlich. Stell dich vor, wie begegnest du einem Gott, diesem Gott, wenn du ihn zum Beispiel ausschließlich als strafenden Vater wahrnimmst? Ganz ehrlich, am liebsten gar nicht. Gar nicht, ja. Also am liebsten würde ich mich verstecken, um möglichst keine Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Und wenn ich ihm begegnen sollte oder muss, dann wäre meine Beziehung von Angst und Scham und Unsicherheit geprägt. Was ist denn das für eine Anbetung? Ich würde die Zeit nicht mit ihm genießen. Ich würde wahrscheinlich angespannt diese Zeit absitzen. Und ich würde ihn in dieser Zeit ja dann nichts aus meinem Leben erzählen. Das ist ja nicht vertrauens, das ist ja keine vertrauenswürdige Beziehung, ja, von dem, was mich wirklich bewegt. Und ich würde dann auf Zehenspitzen durchs Leben gehen, um möglichst nichts falsch zu machen. Und am Ende wahrscheinlich in irgendeine Form von Gesetzlichkeit verfallen, um mich selber zu schützen. Das ist doch keine Anbetung. Das ist doch keine gesunde Gottesbeziehung. Wie begegnest du Gott, wenn du ihn als passiven Vater siehst, als so ein laissez-faire Vater oder als narzisstischen Vater? Also alles keine schönen Vorstellungen. Und trotzdem macht unser Herz das ja manchmal, dass wir das so wahrnehmen. Und jetzt überleg mal positiv. Wie begegnest du Gott, wenn du ihn als den Vater siehst, der sich uns in der Bibel vorstellt? Der so liebevoll in Lukas 15 beim Gleichnis vom verlorenen Sohn sich vorstellt. Wenn das biblische Bild von Gott mit deinem Gotteskonzept und deinem Gottesbild übereinstimmen würde, also wenn die Kluft zwischen dem biblischen Bild und unserem Gottesbild nicht so groß sein würde, wie veränderst das deine Gedanken, deine Emotionen, dein Verhalten? Das, was wir über Gott denken, macht einen Unterschied. Meine Reaktion auf Gott, meine Reaktion auf sein Wort, meine Haltung gegenüber Gott, mein Verhalten im Alltag, all das wird von unserem Gottesbild geprägt. Unsere verinnerlichte Theologie hat einen ganz großen Einfluss auf unsere Anbetung. Sie wird zu einem Einfallstor für unsere Anbetung. Wer ist dieser Gott, den du anbetest? Wen siehst du? Ein verzerrtes Gottesbild führt zu einer verzerrten Anbetung. Und das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Ja, es kann Anbetung ohne Leidenschaft und Intimität sein, voll innerer Leere und Mauern. Es kann Anbetung voller Zweifel und an Anfechtung werden, ausgelöst von Angst, Scham und Schuld. Es kann Anbetung werden mit falschen Motiven, die aus Zwang, aus Leistungsdenken oder Schuldgefühlen entsteht. Es kann zu keiner Anbetung führen, aus Gleichgültigkeit oder Vermeidungsverhalten oder manchmal einfach auch irgendeine andere Form von Götzendienst. Und Leute, nichts ist so schön wie wahre Anbetung. Anbetung in Geist und Wahrheit, wie Johannes das so schön ausdrückt. Anbetung des Gottes, der sich uns in seinem Wort offenbart hat, sich erlebbar macht, sich uns zuwendet. Anbetung des lebendigen und heiligen und herrlichen, liebenden und mächtigen und erlösenden Gottes, dem guten Hirten, dem Wundervollbringer, dem König, dem Bevollmächtiger. Das ist Anbetung, die erfüllt ist von Liebe und Leidenschaft und Intimität, die sich lebendig und erhabend und erfüllend anfühlt, die uns mit Ehrfurcht erfüllt und zur Buße und ins Vertrauen führt, die uns befreit und verändert und berührt. Es lohnt sich wirklich, an unserem Gottesbild zu arbeiten. Es lohnt sich, Gott so zu sehen, wie er wirklich ist. Das verändert eure Anbetung, das verändert euer Herz. Es gibt aber noch zwei weitere Gründe, warum es wichtig ist, ein biblisches Gottesbild zu haben. Das erste habe ich jetzt ein bisschen ausführlicher gemacht, die anderen beiden mache ich nur ganz kurz. Zum einen beeinflusst dein Gottesbild auch deine Sicht auf dich selbst. Wie du dich selbst siehst, deine Identität. Unser Gott, dein Gottesbild hat ganz viel mit deiner Identität zu tun. Wenn wir ein verzerrtes Bild von Gott haben, haben wir meistens auch ein verzerrtes Bild von uns selbst. Wenn wir in Gott einen rachsüchtigen, strafenden Richter sehen, dann sehen wir uns selbst wahrscheinlich auch als schuldig und strafwürdig an. Wenn wir in Gott einen anspruchsvollen Antreiber sehen, dann werden wir uns wahrscheinlich selbst immer als Versager fühlen. Aber wenn wir in Gott einen liebenden Vater sehen, der uns Wert und Würde zuspricht, dann werden wir selbst uns geliebt und bevollmächtigt fühlen. Und zum anderen beeinflusst dein Gottesbild auch deine Sicht auf das Leben und die Welt. Die Deutung der Lebensereignisse, deiner Lebensereignisse, die Entscheidungen, die du triffst. Deine Perspektive auf die Zukunft, die Art und Weise, wie du Beziehungen lebst, Gemeindeleben gestaltest. All das wird durch diese Brille des Gottesbildes betrachtet und dann darauf abgestimmt. Und ich sag's nochmal, ich glaube wirklich, dass sich das total lohnt, an unserem Gottesbild zu arbeiten, ein biblisches Gottesbild zu haben. Es verändert deine Anbetung, es verändert deine Sicht auf dich selbst, es verändert deine Sicht auf das Leben und die Welt. Die dritte Frage, die wir uns stellen wollen, wie können wir unser Gottesbild verändern? Ja, also wenn das Gottesbild jetzt so prägend ist, dann stellt sich natürlich die Frage, was können wir denn jetzt tun, wenn wir merken, dass da irgendwas schief ist? Ja, wie können wir das korrigieren? Wie können wir das erweitern? Und das ist jetzt die Frage, die wir uns zum Abschluss nochmal anschauen wollen. Wenn das innere Wesen der Anbetung darin besteht, Gott wirklich zu kennen und dann von Herzen auf diese Erkenntnis zu reagieren, dann müssen wir natürlich ganz am Anfang erstmal an dieser Erkenntnis Gottes arbeiten. An dieser ganzheitlichen Erkenntnis Gottes. Also die Erkenntnis, die ins Herz rutscht. Und das geschieht meines Erachtens durch das geistgeleitete Zusammenspiel von drei Dingen. Erstens, wir müssen uns natürlich erstmal vereinnahmen lassen von der Wahrheit. Also dass wir wirklich uns anschauen, wer dieser Gott ist, taucht tief ein in das Wort Gottes. Das ist erstmal ein intellektueller Zugang. Also es ist ein bisschen komisch und trotzdem brauchen wir den. Das ist nicht der einzige Schritt, den wir gehen dürfen müssen, aber es ist ein wichtiger Schritt, dass wir hineingehen in das Wort Gottes und versuchen, unser Gotteskonzept und unser Gottesbild miteinander in Einklang zu bringen. Ja, taucht ein in diese wunderbare Selbstoffenbarung des dreieinigen Gottes. Und dann schaut vor allen Dingen auf Jesus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Grabt und forscht und meditiert über das, was ihr dort lebt. Bringt es ins Leben. Ja, also eintauchen in das Wort bedeutet es auch, in unser Leben zu bringen, nicht einfach nur Input zu haben. Lasst euch in eurer viel zu kleinen, verzerrten Sicht auf Gott immer wieder korrigieren. Macht euch bewusst vertraut mit den Wesenseigenschaften Gottes. Seine Liebe, seine Macht, seine Heiligkeit und all diesen wunderbaren Bildern, die von ihm verwendet werden. Hirte, Fels, Lamm und so weiter. Entdeckt, wer und wie Gott ist. Und dann geht auf die Suche nach ihm in eurem eigenen Leben, in deinem Alltag. Wie zeigt sich diese Wesenseigenschaft in deinem Alltag? Und erweitert dann nach und nach eure Erkenntnis Gottes. verinnerlicht das Wort Gottes. Also lebt diese Theologie, das ist vielleicht lebendige Theologie. Wenn wir uns zum Beispiel mehr von der Größe Gottes vereinnahmen lassen wollen, dann lohnt sich zum Beispiel ein Blick in Jesaja 40. Hier beschreibt Jesaja Gott und seine Größe auf eine ganz atemberaubende Weise, die all unser Denken prägt. Hier mal nur zu einem einzigen Vers ein paar Gedanken. Hier steht, Gott ist so unfassbar groß, dass er alle Wasser aller Ozeane in seiner Hand messen kann. Leute, ganz ehrlich, wie viel in eurer Hand, wenn man Wasser reinkippt, wie viel Wasser passt da rein? So wahrscheinlich so 2-3 Esslöffel, das ist reicht dann, ja? Und überlegt mal, 2/3 der Erde ist mit Wasser bedeckt. Manchmal sogar bis zu 10 Kilometer tief. Ehrlich gesagt können wir diese Wassermassen überhaupt nicht so richtig berechnen, weil wir gar nicht genug Informationen haben darüber. Und selbst wenn, geht diese Zahl weit über unsere Vorstellungskraft hinaus. Und Gott so, jo, ich halte das mal gerade in meiner Hand. Ja, wie unfassbar groß muss, also einfach dieses Bild sich mal vor Augen zu führen, wie unfassbar groß muss Gott sein? Wie unfassbar groß muss dann auch die Kluft zwischen Gott und dem Menschen sein? Zwischen Schöpfer und Geschöpf? Das ist krass. Im gleichen Vers nennt er noch 2 weitere Beispiele für die Größe Gottes. Gott kann das Maß der Himmel mit seiner Handspanne messen. Überleg mal, der nächste Stern ist 26 Billionen Meilen von uns entfernt. Das ist eine 26 mit 12 Nullen. Ja, Gottes Hand, ja, kein Problem. Ja, und dann steht da, dass er den Staub der Erde mit einem Scheffel abgemessen hat. Ja, den Staub von Bergen wie dem Mount Everest, den Alpen, dem Himalaya. Das ist doch crazy. Jesaja sagt hier, schaut euch diese Dinge an, die wir hier auf der Erde für ihre Größe und Macht bestaunen. Das Meer, die Himmel, die Berge, alles absolut unvorstellbar für uns. Ja, wie oft geht man durch die Natur und staunt einfach nur. Die sind nichts im Vergleich zu diesem Gott, den wir anbeten. Die sind eine Kleinigkeit für ihn. Verinnerlicht diese Wahrheit, ja, die verinnerlicht das, wie Gott sich in seinem Wort vorstellt. Der zweite Punkt, der wichtig ist, weil unser Gottesbild erfahrungsbasierte Erkenntnis ist, also auf unseren Erfahrungen beruft, ist vor allem, also durch Erfahrungen in unseren Beziehungen entsteht, müssen wir diese Erfahrungen durch unsere Beziehungen korrigieren lassen. Das heißt, wir müssen neue Erfahrungen in unseren Beziehungen machen, die uns spüren lassen, wer und wie Gott ist. Die unser Herz heil werden lassen. Diese Erfahrungskorrektur, die geschieht natürlich einerseits in der Begegnung mit Gott selbst. Ganz wichtig, wir müssen die Begegnung mit Gott suchen. Ja, auch wenn wir uns mit Händen und Füßen dagegen wehren in dem Moment, weil wir alles in uns dagegen schreit. Wir müssen den Mut haben, diese Begegnung zu suchen. Aber wir brauchen auch die Begegnung mit anderen Gläubigen. Mit Menschen, die sich selbst uns Gott vorstellen, ja, mit denen wir gute Erfahrungen machen, die diese Erfahrungen korrigieren. Das heißt, wir brauchen die Begegnung mit dem dreieinigen Gott. Es reicht nicht, wenn wir einfach nur über diesen Gott reden, uns darüber austauschen, darüber lesen. Wir müssen ihn erleben. Wir müssen diesen Gott ganz nah an uns dran lassen. Und ich lade dich ein, nimm dir deswegen ganz bewusst Zeit für die Begegnung mit Gott. Entschuldigung. Für ganz intime Momente mit ihm. Tritt immer wieder ein in die Gegenwart Gottes. Und du musst dabei gar nichts sagen. Ich finde die Momente, wo ich vor Gott schweige, oft viel, viel intimer als die Momente, wo ich was sage. Sei einfach da, werde still. Und lass dich dort von diesem wunderbaren Gott lieben. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das manchmal ganz viel Mut kostet. Gerade wenn man ein verzerrtes Bild hat. Ja, gerade wenn man das Gefühl hat, dass Gott es nicht gut mit ihm meint, ist es natürlich schwierig, in diese Gegenwart zu treten. Ja, und dann auch da zu bleiben, das auszuhalten. Ich finde manchmal diese Wucht seiner Liebe ganz schön krass. Und ganz schön schwer auszuhalten, wenn man so mit sich selbst beschäftigt ist. Und ich glaube, wir fühlen uns da manchmal wie Jesaja, der in seiner Erfahrung der Heiligkeit Gottes in Jesaja 6 vor Angst aufschrie, wehe mir. Verstehe ich total gut. Aber ich glaube wirklich, wenn wir es wagen, das auszuhalten, dann wird unser Herz in dieser Gegenwart Gottes schmelzen wie Wachs. Und wir werden die Schönheit und Herrlichkeit Gottes wirklich sehen und erleben. Und die Begegnung mit Gott können wir auch ganz praktisch in unserem Alltag erleben. Wenn wir unserem eigenen Gottesbild misstrauen und ganz bewusst Glaubensschritte gehen, also gegen unsere Erfahrungswerte agieren, wenn wir seinen Worten in der Bibel mehr Vertrauen schenken als dem, was wir mit unserem begrenzten Verstand, mit unserem kleinen Herzen erfassen können. Wenn wir die Kontrolle abgeben und uns ganz auf ihn einlassen. So ein bisschen wie Petrus, als er aus dem Boot ausgestiegen ist und so die Macht erleben durfte von Jesus und gleichzeitig aber einen ganz intimen Moment mit Jesus auf dem Wasser hatte. Wir müssen mutig neue Erfahrungen mit Gott sammeln. Traut euch. Und zum anderen brauchen wir aber auch einander. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen die Gemeinschaft. Die Gemeinde ist der Raum, in der unser Gottesbild durch Wahrheit und Beziehung wachsen darf. Wenn wir einander so begegnen, wie Jesus uns das vorgelebt hat, wenn wir einander so begegnen, wie Jesus selbst uns begegnen würde, dann helfen wir auch einander, Gott tiefer zu erkennen. Wir haben da eine ganz, ganz große Verantwortung auch füreinander. Wir müssen uns wirklich ganz darauf einlassen, sowohl Gebende als auch Empfangende werden. Wir müssen lernen zu lieben und lernen geliebt zu werden. Wir müssen lernen zu vergeben und lernen Vergebung zu empfangen. Wir müssen lernen zu dienen und wir müssen lernen bedient zu werden. Und wir müssen lernen, andere wirklich zu kennen und selbst den anderen die Möglichkeit zu geben, dass sie dich kennen. Und ich glaube, das kostet sehr viel Mut und das kostet sehr viel Arbeit in einer Gemeinde, weil wir uns öffnen müssen und uns verletzlich machen müssen. Wir müssen uns einander zeigen. Aber ich glaube wirklich, dass sich das lohnt, weil ich glaube, dass diese Beziehungserfahrungen eine ganz enorme Strahlkraft auf unser Herz haben, auf unser Gottesbild. Ich komme zum Schluss. Ich weiß nicht, mit welchem Gottesbild du heute Morgen gekommen bist. Irgendwas ist mit dieser PowerPoint nicht in Ordnung, aber das ist, glaube ich, meine Schuld gewesen. Ich weiß nicht, mit welchem Gottesbild du heute Morgen gekommen bist. Ich kann euch sagen, es ist auf jeden Fall zu klein, wahrscheinlich auch ein bisschen verzerrt. Und ich möchte dir heute Morgen vor allem zusprechen, Gott ist größer und liebevoller und herrlicher und barmherziger und heiliger und unergründlicher, als wir uns das jemals vorstellen können. Aber er lädt uns ein, ihn tiefer kennenzulernen. Ihn wirklich kennenzulernen, zu erfahren, mit Leib und Seele zu ergreifen, so wie er wirklich ist. So wie er sich in seinem Wort vorstellt. Mit allem, was du bist und hast. Und ich ermutige dich, mach dich bewusst auf diese Reise und finde heraus, wer ist eigentlich der Gott, den du anbetest? Und dann richte deinen Blick auf Jesus. Wirf einen Blick auf sein Kreuz. Lass dich von Gott und seiner Gemeinde herausfordern. Lass dich lieben und lass dich von seinem Heiligen Geist vereinnahmen. Denn das wird alles verändern. Deine Anbetung, deine Sicht auf dich selbst, deine Lebenspraxis. Und ich wünsche dir und uns, dass wir uns immer wieder neu auf diesen lebendigen Gott einlassen, der uns sieht, der uns liebt und der uns beruft. Und ich schließe mit den Worten, mit dem Gebet aus 2. Petrus 3, Vers 18. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Amen.